Heute in der Früh schauen wir uns an, was wir hinter den ganzen Mythen und Fake-Informationen in Social Media an Fakten finden können.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Heute etwas später, weil in der Früh ja, unser Familienablauf etwas durcheinander gebracht wurde und deswegen hat sich meine Aufnahme verschoben. Ich entschuldige mich gleich bei all jenen, die regelmäßig so spätestens um 8:30 die Podcasts, die aktuellen Podcast-Ausgaben abhören wollen. Heute also etwas später. Warum kommt diese Thematik überhaupt ins Spiel? Eine sehr liebe Klientin, Podcast-Hörerin mittlerweile auch, mit der habe ich mich unterhalten jetzt am Wochenende und sie hat mir zu unterschiedlichen Anlageklassen Fragen gestellt und ich habe sie dann gefragt, wo sie denn diese Informationen her hat. Und sie hat gesagt, sie googelt das alles. Und dann habe ich ein bisschen mit ihr gesprochen und sie war recht verwundert, dass das, was sie googelt, nicht alles Fakten, recherchierte Hintergrundinformationen sind, sondern sehr, sehr oft im Google zuerst Werbung und damit sehr selektive Informationszusammenstellungen erscheinen. Und je mehr sie googelt, umso enger wird ihr Horizont, umso mehr bekommt sie das Gefühl, dass die ganze Welt zufällig nur noch Artikel liest, die sie auch gerade sucht. Und als ich ihr dann erklärt habe, dass die Algorithmen im Hintergrund gerade nach Suchanfragen die vorhandenen Informationen dementsprechend selektieren und uns zur Verfügung stellen, war sie dann sehr, sehr überrascht. Sie hat auch gefragt, naja, wenn manche Dinge ein Blödsinn sind oder gar nicht wahr sind, wieso steht dann das auf Google? Und wir haben uns da länger unterhalten, aber es war sichtbar schwierig, das zu verstehen. Es ist schon mal super, dass jemand in höherem Alter, so 80 herum, die ganze neue Technologie ins Leben lässt. Sie sagt auch, das ist super, weil sie viel mehr auch von ihren Enkelkindern erfährt und manchmal wird sie ganz rot, wenn sie sieht, was die Enkelkinder so posten. Also sehr interessant, mich mit ihr zu unterhalten. Und dann habe ich mir gedacht, ich werde diese Thematik mal aufgreifen. Gleichzeitig ist auch eine sehr gute Studie, eine sehr gute Auswertung von Anders Stemolasen mir in die Hand gefallen, ein Top-Analyst. Er liefert wenig Beiträge, aber wenn er Beiträge liefert, dann haben diese Beiträge auch sehr viel Hintergrund. Und er hat in einem Beitrag vom 8. September zu den Energiepreisen, zum Strommarkt, zu den Zusammenhängen im Gasbereich, zu den ganzen Missinformationen Fakten geliefert und damit fünf Mythen, die im Social Media herumkreisen, ein wenig mal von einer anderen Warte beleuchtet. Und da kommt immer wieder auch die Frage, warum sind manche Artikel so, wie sie sind? Und ich muss auch dazu sagen, dass gerade bei den Podcasts, bei den YouTubern sehr viele auf der Jagd nach möglichst vielen Klicks sind, weil je mehr Besucher sie haben, je mehr Follower sie haben, umso teurer können sie ihre Kanäle für Werbung verkaufen. Und deswegen sind sie auf der Suche nach sehr hoher Klickrate. Und gerade im Social Media muss man sagen, erreicht man dann sehr hohe Klickraten, wenn man sehr aggressiv formuliert, wenn man sehr schwarz-weiß formuliert, wenn man sehr extrem ist. Ich steige aus diesem Spiel regelmäßig aus. Erstens habe ich nicht vor, die Podcast-Fläche als Werbung zu verkaufen. Ich weigere mich, hier irgendwelche Produkte in den Vordergrund zu stellen. Und ja, eine andere Rückmeldung war ja auch, dass das ideal ist, so im Podcast ohne externe Anweisungen mich mit mir selber unterhalten zu können, weil ich hier Gedanken auch von Anfang bis zum Schluss durchdenken kann. Ich habe da nicht irgendwelche unkultivierte Diskussionspartner, die dann dazwischen kretschen und meine Gedankengänge abhacken. Maximal mache ich das. Es kann natürlich passieren, dass meine Gedanken ja manchmal nicht passen und dann der eine oder andere eine Podcast-Folge abdreht oder im Extremfall komplett sich davon verabschiedet. Wenn wir also die Energiethematik uns näher anschauen, dann glaube ich, dass wir uns darüber kaum unterhalten brauchen, dass wir die Energiewende benötigen. Das hat schon länger begonnen, hat nichts zu tun mit dem Krieg in der Ukraine. Aber natürlich ist es sehr simpel und sehr einfach, das darauf umzumünzen. Energiewende heißt, dass wir Verhaltensänderungen brauchen. Energiewende heißt auch, Lebensstiländerungen herbeizuführen. Allein wenn wir nur das Verkehrsaufkommen uns anschauen. Immer wenn ich mich mit Unternehmern oder Kunden unterhalte und wir kommen darauf, was die Pandemie uns gebracht hat und was sich geändert hat, sage ich scherzhaft immer wieder dazu, ich genieße das autonome Fahren. Ich bewege mich überwiegend autonom. Speziell bei 180 bis 200 km/h ist das autonome Fahren sehr, sehr angenehm. Man kann sich sehr gut zurücklehnen, lesen, arbeiten, schlafen, vielleicht was essen. Ja, und es geht autonom dahin auf der Schiene. Fahr sehr, sehr viel Zug. Und alleine das ist eine Veränderung, die ja je nachdem, wo wir uns in Europa befinden, unterschiedlich aufgenommen wird. Es gibt manche Regionen, da ist es auch im Top-Management und im High-End-Bereich sexy, mit dem Taxi, mit dem Zug, mit öffentlichem Verkehr anzukommen. Und das machen immer mehr Top-Manager und Top-Leute. Und dann gibt es andere Regionen in Europa, wenn ich dort mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Zug ankomme, mit dem Taxi, dann ist die erste Frage, geht's dir nicht gut? Weil man dort dicker, fetter, protziger immer noch über den Hubraum sich definiert. Aber gehen wir zurück zum Beitrag von Anders Lassen. Sein Name verrät uns schon, er ist nicht aus Südeuropa, sondern eher aus dem Norden. Und im nördlichen Europa ist die gesamte Thematik Energiewende ja ganz anders eingepreist und wird ganz anders gehandhabt. Und mit seiner Analyse hat er versucht, 5 Mythen, die so im Social-Media-Bereich kreisen, nicht zu widerlegen, sondern einfach von einer anderen Seite zu beleuchten. Mythos Nummer 1. Russland kann ganz einfach, statt Gas an Deutschland, an Europa zu verkaufen, jetzt Gas an Indien und an China verkaufen. Und wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann sehen wir, dass das gar nicht so einfach ist, weil etwa 16% des russischen Gas, der russischen Gaskapazitäten in LNG-Form, also in flüssiger Form vorhanden ist. Flüssige Form kann mit den Zügen in großen Containern transportiert werden. Das sind auch die großen LNG-Schiffe. Dazu braucht man dann spezielle Hafenanlagen, wo das be- und entladen werden kann. Aber 84% des russischen Gasvorkommens wird über Pipelines transportiert. Und solche Pipelines können wir nicht von heute auf morgen herstellen. Das Spannende ist, selbst wenn in Rekordzeit irgendwo eine Pipeline gebaut wird, das haben wir gesehen, und das war nicht in Europa, wo es normal ist, dass zu allen großen Projekten man seine Meinung kundtun kann, sowohl pro als auch contra. Deswegen gibt es länger Diskussionen, deswegen gibt es längere Genehmigungsverfahren. Ich weiß, dass das vielen Leuten nicht gefällt, aber das ist nun mal eines der Vorteile in der liberalen Welt. In Russland hat es, und dort haben wir keine liberale Welt, von Sibirien nach Zentralrussland, wo die Hauptverteilzentren sind, 12 Jahre gedauert, eine Pipeline zu bauen. Das heißt, selbst wenn man das extrem beschleunigt, kommt man wahrscheinlich auf 8 Jahre, um irgendwo eine Pipeline hinzubauen. Richtung China. China gibt es keine Pipeline-Verbindung von Russland. Und dass die Chinesen von den Indern etwas abkaufen, ist mehr als zweifelhaft, weil die nicht so große Freunde sind. Sie sind jetzt zufällig über Russland in einem Lager gelandet. Ansonsten ist aber China und Indien sehr weit von der Freundschaft entfernt. Also das geht nicht so leicht. Rubel, die zweite Geschichte, und das ist auch so ein Mythos, das kreist immer wieder, dass der Rubel immer stärker wird und deswegen im Vergleich zum Euro und zum Dollar die Rubelstärke dazu führt, dass der Putin eigentlich ein Gewinner ist. Auch wieder so ein Mythos. Jetzt schauen wir uns aber näher an, wie kommt das überhaupt zustande? Was passiert, wenn ein Land sehr stark ausgerichtet ist? Dann wird Rubel gegen Dollar und gegen Euro getauscht und dann dementsprechend Ware importieren und bezahlen zu können. Durch die Sanktionen wird aber wenig bis gar nichts mehr nach Russland geliefert. Das bedeutet, aktuell Rubel in Dollar oder in Euro zu tauschen, macht wenig Sinn, wird also gar nicht gemacht. Dieser Markt ist sehr stark geschrumpft. Es ist sogar so, dass derzeit europäische Banken Rubel gar nicht haben wollen. Es ist völlig egal, welcher Kurs hier angegeben wird. Und den aktuellen Rubelkurs kann die russische Nationalbank festlegen. Hilft nur nichts, weil international damit nicht gezahlt werden kann. Einen Grund könnte es dafür geben, dadurch, dass der Rubel höher gehalten wird, ist die Flucht aus dem Rubel nicht mehr so stark wie in den ersten Tagen des Kriegsausbruchs. Da sind die Russen extrem stark dabei gewesen, aus Rubel in Dollar oder in Euro Geld rauszubringen. Da mussten dann Devisenkontrollen eingeführt werden, und das ist jetzt bei einem höheren Rubelkurs nicht mehr so notwendig. Kommen wir zum dritten Mythos. Das kreist auch immer wieder in den Social Medias. Russland ist ein Gewinner der Sanktionen. Die Sanktionen tun Russland gar nichts. Und wenn wir die Zahlen von Putin hernehmen, dann kann man die durchaus mit Vorsicht betrachten. Wir wissen, dass Diktatoren oder staatlich gelenkte Systeme die Zahlen sehr gern so biegen, wie sie es haben wollen. Der Larsen schaut sich eine ganz andere Zahl an und sagt, wie eine Volkswirtschaft, wie gesund eine Volkswirtschaft ist, das sieht man auch daran, wie stark die Neuanmeldungen bei Autos, wie diese Zahlen sich entwickeln. Und wenn man die Zahlen anschaut, dann sind die Neuanmeldungen in Russland in den vergangenen Monaten kollabiert. Gute westliche Autos kann man derzeit nicht kaufen. Es werden auch keine Ersatzteile geliefert. Lada könnte jetzt natürlich einen Aufschwung erleben, aber selbst die stärkere Käuferschicht in Russland möchte nicht unbedingt derzeit Ladas kaufen. Man kann also sagen, dass die Neuzulassungen komplett stehen. Wenn es noch Konsumenten gibt, die noch Geld hätten, dann konsumieren sie nicht. Es gibt eine Konsumverweigerung in Russland und somit treffen die Sanktionen die russische Wirtschaft sehr, sehr stark. Mythos Nummer 4. Es kommt überhaupt kein Gas mehr nach Westeuropa und deswegen wird Westeuropa eine Zombie-Landschaft, weil hier die Energieversorgung komplett kollabiert. Wir haben schon in den vergangenen Wochen in einigen Podcasts darüber gesprochen, wie denn die Lagerstände derzeit sind, wie die Reserven sind. Und wir haben tatsächlich derzeit eine Gaslieferung auf dem Niveau von 1985. Die Speicher, die sind recht teuer aufgekauft worden und sind jetzt wieder gefüllt. Aktuell ungefähr bei 85-90%, je nachdem, wie hart unser Winter wird, können wir mit den aktuellen Speicherständen, und es wird ja laufend aus anderen Quellen natürlich auch dazu geliefert, weil wir bekommen ja nicht nur von Russland Gas, können wir über diesen Winter kommen, und damit ist die Anekdote über Zombie Westeuropa Nonsens. Mythos Nummer 5. Russland verkauft Gas und Öl an China und China verkauft das dann an Europa viel, viel teurer zurück. Auch so ein Mythos. Wenn wir uns das näher anschauen, dann ist immer die Frage, wo sind Pipelines vorhanden, weil größere Gasmengen können nur dort hingeliefert werden, wo auch dementsprechend die Infrastrukturen vorhanden sind. Wir haben schon vorhin gesagt, Pipeline von China, von Russland nach China existiert nicht. Und in LNG-Form, also in flüssiger Form, wird derzeit ungefähr 5% der weltweit gehandelten Gasmenge transportiert. 5%, und da ist Kanada drinnen, da sind die Araber drinnen, da ist Amerika drinnen, da ist Norwegen drinnen. Das ist viel zu wenig, damit das funktionieren könnte. Aber es sind alles Behauptungen, die kann man einfach so aufstellen, und Menschen, die keine Hintergrundinformationen haben, glauben das dann sehr, sehr schnell. Fazit, wenn wir das also zusammenfassen: Natürlich ist die aktuelle Situation von Europa nicht sehr rosig, und Europa ist viel, viel stärker betroffen von der aktuellen Energiesituation und der Lieferunzuverlässigkeit von Russland, deutlich stärker betroffen als Amerika oder andere Regionen weltweit. Aber dass Russland ein Gewinner sein soll, das ist mehr als unwahrscheinlich und kann ruhig abgehakt werden. Wenn die innere Wirtschaftssituation in Russland stärker zusammenbricht und man erwartet, dass so bei minus 10-15% GDP der innere Druck auch stärker beginnt zuzunehmen, dann könnte es eine Chance dafür geben, dass eine Veränderung in der politischen Situation eintritt. Aber das System ist so lange entstanden. Putin hat ja seine Strukturen nicht von heute auf morgen aufgebaut, sondern über Jahrzehnte, und somit hat er genügend Nutznießer und Freunde, die diese Systematik verteidigen, so dass das nicht von heute auf morgen sich ändern wird. Das ist auch in anderen Ländern so. Und deswegen ist so eine Analyse von Larsen einmal schon ganz gut, weil hier rein nur aus Kapitalmarktsicht, aus den Fakten heraus Themen beleuchtet werden. Und es hilft uns, um die täglichen Meldungen da im Social Media und in den Mainstream-Medien ein wenig kritischer zu sehen. Das, was diese Woche auf uns zukommt, und das sorgt natürlich für Verunsicherung an den Märkten, das ist jetzt nicht heute die Queen, die das letzte Mal durch London getragen wird, sondern am Mittwoch am Abend, europäische Zeit, wird Jay Powell den nächsten Zinsschritt der amerikanischen Notenbank verkünden. Wir sind jetzt bei 2,5%, und erwartet wird, dass er mindestens 0,75% dazu gibt. Damit wären wir bei 3,25. Aber 30% der Marktteilnehmer gehen sogar davon aus, dass er vielleicht 100 Basispunkte, also einen ganzen Prozentsatz dazu gibt. Dann wären wir bei 3,5%. Und diese Unsicherheit, die wird jetzt heute, morgen, diese Woche die Märkte bestimmen. Der Kapitalmarkt sieht diesen Schritt nicht mehr ganz so locker wie noch vor etwa 2 Wochen. Bis vor 2 Wochen hat man dem Jay Powell nicht geglaubt. Bis vor 2 Wochen hat der Markt gesagt, ja, er muss natürlich wesentlich schroffer sein und er muss klarer reden, weil die Spekulanten gegen ihn sonst arbeiten. Aber vor einer Woche sind in Amerika die Inflationszahlen rausgekommen, die deutlich höher waren als der Kapitalmarkt erwartet hat. Und damit hat man jetzt Respekt bekommen, wenn man natürlich sagt, up, der Paul hat immer gesagt, wir beobachten die Daten und sollten die Zahlen zurückkommen, dann werden wir nicht mehr so radikal steigern, sollten die Zahlen bei der Inflation hoch bleiben, dann werden wir weiter mit den Zinsen hochfahren. Auch dann, wenn es weh tut, auch dann, wenn es Rezession gibt, auch dann, wenn durch die Rezession die Arbeitslosigkeit steigt. Und nachdem die Inflation hoch geblieben ist, war das sowas wie ein Game Changer und der Kapitalmarkt hat derzeit sehr viel Respekt. Das ist natürlich für Anleger, die derzeit Portfolios neu aufbauen, hineininvestieren, Kapital anlegen, deutlich besser, als wenn die Märkte fliegen würden. Wenn die Kurse fliegen, ist das immer für jene gut, die schon investiert sind und darüber nachdenken, Anteile zu verkaufen und Geld rauszunehmen. Wenn die Kurse tief sind, dann ist das für jene gut, die dabei sind, Portfolios aufzubauen, hineinzuinvestieren, günstig einzukaufen. Und wie ich das letzte Woche auch schon erwähnt habe, die idealen Zeiten, die idealen Zeitpunkte, um in Märkte hineinzukaufen, sind emotional die schwierigsten Zeitpunkte, weil man gegen die Masse agieren muss. Und so eine Situation haben wir derzeit. Mit diesen Gedanken verabschiede ich mich heute, wünsche eine erfolgreiche, schöne Woche. Stehe natürlich gerne für Fragen, Themen, Ideen, Beschwerden, Anregungen, was auch immer alles zur Verfügung. Und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.